Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich hier sein darf heute Morgen. Ich muss sagen, ich bin mehr angerührt, wie ich gedacht habe. Aber die Freude überwiegt. Und als ich euch heute Morgen alle begrüßen durfte und all die netten, freundlichen Gesichter gesehen habe, die ich da schon so lange kenne und kannte, da habe ich mich auch wieder entspannt. Ich war doch sehr angespannt heute Morgen. Aber ich wollte euch sagen, wir sind ja unter uns, also wir Pastorenkinder unter uns, habe ich früher immer gesagt. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich danke Gott dafür, dass ich hier stehen darf und sein Wort verkünden darf. Ich kann deswegen auch vielleicht ein bisschen lockerer jetzt sein und ein bisschen lockerer sprechen. Und ja, wir werden trotzdem den richtigen Text nachher bekommen. Und ich kann euch beruhigen, wir werden nichts Großartiges, Neues heute finden. Ihr kennt ja alle eure Bibel und von daher kennt ihr auch die Bibelstellen. Aber vielleicht ist der eine oder andere Aspekt dabei, eine Blickrichtung, von der wir manche Sachen noch nicht gesehen haben. Auf jeden Fall danke ich Gott dafür, dass ich hier sein darf. Wir haben schon vieles heute Morgen gehört und gesehen und gesungen. Das erste Lied hat mich besonders angesprochen. Wir leben in einer Zwischenzeit, das ist tatsächlich so. Und wir leben in einer finsteren Welt. Und ja, da möchte ich auch ein bisschen drüber reden. Wir leben tatsächlich in einer bösen Welt. Es ist Krieg in Europa, es ist Krieg in Israel und an vielen anderen Stellen der Welt. Und genauso ist ein unheimlicher, unsichtbarer Krieg um uns herum, um die Seelen der Menschen. Das Böse hat gemerkt, dass es nur noch kurze Zeit hat, bis Jesus wiederkommt und versucht, alles mit sich zu reißen. Wir erleben Erdbeben, wir erleben Unwetter und das alles macht den Menschen zu schaffen. Ein Volk erhebt sich gegen das andere. Spaltungen und Zerwürfnisse sind fast schon der Normalfall, aber ein Kennzeichen des Bösen. Krankheiten und Seuchen setzen den Menschen zu und es könnte einem Angst und Bange werden, denn überall, nicht nur unter Christen, wird unheilschwanger von der Endzeit gesprochen. Ich kann euch aber heute Morgen trösten. Erstens, mein Lieblingsfach früher auf dem Gymnasium war mal Geschichte. Und so kann ich heute sagen, auf dieser Welt war es schon immer schlimm. Schon zu Jesuszeiten war es schlimm. Besatzung in Jerusalem, ein König, der niemanden verstehen wollte, der sein eigenes Leben gelebt hat. Diese Welt war schon immer so schlimm wie heute. Wir waren bloß nicht so nah dran. Heute sind wir nah dran. Und zweitens, nach meiner Bekehrung zu Jesus Christus war meine Lieblingsbeschäftigung das Lesen in der Bibel. Und daher weiß ich, unser Herr Jesus hat uns das alles schon vorausgesagt. Was wir heute erleben, hat er uns gesagt, hat er uns mitgeteilt. Und er hat auch etwas dazu gesagt. Er hat gesagt, nämlich, dass wir unsere Häupter erheben sollen, wenn das alles um uns herum passiert und dass wir nicht verzagt sein sollen, was man eigentlich in der Regel sein könnte. Und beim Lesen und Studieren der Bibel bin ich zu unendlich vielen neuen Erkenntnissen gekommen. Ja, tatsächlich, durch meine Wiedergeburt bin ich tatsächlich ein ganz neuer Mensch geworden mit ganz neuen Einsichten. Und ich habe hier in der Gemeinde und in anderen Christengemeinden auch immer wieder Menschen getroffen, denen dasselbe passiert ist und die dann eben zu einer Gemeinschaft zusammengekommen sind. Und wie ich schon gesagt habe, so viel Neues wird es heute wahrscheinlich von meiner Seite aus nicht geben. Ich habe viele neue Erkenntnisse bekommen, aber es gibt ein, zwei Aspekte, die ich mit euch teilen möchte, und zwar aus diesem gegebenen Anlass, dass um uns herum alles so dunkel und finster ist, wir aber keinen Grund haben, daran zu verzweifeln oder schwermütig zu werden. Ich denke, jeder hat von uns eine genaue Betrachtungsweise unserer Umgebung schon festgestellt. Und wenn man die Welt anguckt, dann wird, glaube ich, jedem bewusst, dass irgendwas in dieser Welt nicht stimmt. Hier passt irgendwas nicht zusammen und es werden immer mehr Sachen, die nicht zusammenpassen. Es gibt zum Beispiel genug Sachen, die man essen kann, die man trinken kann. Es wäre eigentlich genug dort auf der Welt und trotzdem verhungern immer mehr Kinder weltweit. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Berechnungen liegen ganz klar und deutlich da, dass für alle genug Essen da wäre, wenn man wirklich den Wunsch hätte, alle zu versorgen. Die Kommunikationsmittel werden immer mehr und immer mehr und immer konzentrierter und trotzdem sprechen die Menschen immer weniger miteinander. Das passt auch nicht zusammen. Und alle Menschen wünschen sich Frieden und immer wieder und dennoch herrschen immerwährend fürchterliche Kriege, Auseinandersetzungen, Zwistigkeiten und der Friede bleibt auf der Strecke. Überall wird von Liebe gesprochen, gesungen und danach gesucht, aber kaum jemand findet diese Liebe, die er sucht. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu merken, dass es ganz schön finster ist in dieser Welt. Diejenigen, die anscheinend die Macht haben, machen recht oft einen erschreckend machtlosen Eindruck. Es ist finster um uns herum geworden und immer mehr Menschen machen sich Gedanken um ihre persönliche Zukunft, weil es dort auch immer finster wird. Aber jetzt kommt eben die gute Nachricht, das Evangelium. Und dieses Evangelium sagt uns im Kolosserbrief, Kapitel 1, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Mit er ist Gott gemeint. Gott hat uns errettet aus der Macht dieser Finsternis um uns herum und er hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist doch schon mal eine Ansage, oder? Vielleicht ist das auch der Grund, warum es einige von uns Christen gar nicht als so schlimm empfinden und sich tatsächlich kaum Sorgen machen. Die sind dann schon da angekommen. Und ich finde, dass allein diese Tatsache ist es doch wert, sich mal genauer mit diesem Begriff zu befassen. Das Reich des Sohnes seiner Liebe oder auch das Himmelreich. Das Reich der Himmel, wie es in der Bibel auch genannt wird, oder kurz und knapp das Reich Gottes. Wo kommen wir damit eigentlich immer und immer wieder in Berührung mit diesem Reich Gottes oder mit diesem Begriff Reich Gottes? Nun, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir zum ersten das Vaterunser eingefallen. Das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, dein Reich komme. Ja, dein Reich komme. Ist denn das Reich Gottes noch nicht da? Stellt sich da automatisch die Frage. Das widerspricht doch das eben Gehörte. Er, Gott, hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dieser Sache wollen wir heute mal auf den Grund gehen und möchten euch teilhaben und ich möchte euch teilhaben lassen, wie ich darauf gekommen bin. Meine Abenteuerreise begann im Alten Testament. Wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich persönlich immer etwas, wie es in dem Psalm auch gesagt wird, ich möchte irgendetwas Gutes für mich herauslesen. Ich möchte nicht irgendwelche Verdammnisgefühle entwickeln müssen oder sonst irgendetwas Schlechtes, sondern wie es in dem Psalm gesagt wird, ich möchte Beute machen an dem Wort Gottes, das er für mich hingestellt hat. Wo liegt der Vorteil für mich, für den Leser ganz allgemein? Und da hatte ich mir mal Gedanken gemacht, ob man das Alte Testament vielleicht auch kurz und knapp zusammenfassen kann. Oder auf einen Punkt gebracht, was möchte Gott mir mit den Geschichten und den Berichten aus dem Alten Testament sagen? Das Alte Testament, der alte Bund Gottes mit seinem Volk, das Leben unter dem Gesetz, tausende verschiedene Gedanken, jeder für eine Predigt gut, aber dafür einen Zusammenhang zum täglichen Gebrauch herauszufiltern, das war für mich sehr schwierig, eine Zusammenfassung zu machen. Wer mich noch von vor 20 Jahren kennt, ich war immer verrufen, bei mir war immer alles zu lang. Ne, könnt ihr noch daran erinnern, wenn Edwin mal gesagt hat, so jetzt soll noch einer beten, Dieter, oh, dann haben schon alle gestöhnt, nee, das wird doch zu lang, ne, die Predigt war schon so lang. Aber ich hatte mich danach, nach dieser Zeit, immer mal wieder versucht, alle Sachen auf den Punkt zu bringen, alle Sachen zu verkürzen, alle Sachen zusammenzufassen. Und da bin ich mal auf den Gedanken gekommen, das Alte Testament, wie könnte man das zusammenfassen? Es ist, gilt für uns heute genauso noch wie das Neue Testament. Und dann bin ich aber, nachdem ich lange gesucht und dafür gebetet hatte, in der Bibel selbst auf so eine Zusammenfassung gestoßen. Der Prediger schreibt nämlich in seinem Vers 13, lasst uns nun die Summe aller Lehre hören. Und jetzt kommt's. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Wow. Kurz und bündig, aber zielgenau. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Aber. Eigentlich das. Der Begriff aber steht in der Bibel nur Gott zu. Wenn wir hören, irgendetwas ist passiert, alle werden langsam unruhig, verzweifelt und dann kommt mit einmal aber Gott. So, aber. Heute sage ich das mal. Aber. Wenn ich eins gleich nach meiner Bekehrung gelernt hatte, dann war es das, dass ich vor Gott keine Angst haben musste, weil Gott mein Vater ist, der mich von Herzen liebt. Und es nun tatsächlich zwischen Gott und mir nichts Angstmachendes geben sollte. Und jetzt höre ich in der Zusammenfassung, fürchte Gott und halte seine Gebote. Der Begriff, die Furcht des Herrn, konnte also nichts damit zu tun haben, Angst zu haben. Also weiter im Text und in diesem Fall weiter im Alten Testament. Die Auflösung brachten mir zwei Stellen in der Bibel. Einmal Psalm 34, Vers 12, dort steht, kommt her, ihr Kinder, und hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Behüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist der Begriff aus der Bibel für die Furcht des Herrn. Und ich habe noch eine zweite Stelle gefunden, Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Diese beiden Stellen ergänzen sich traumhaft gut. Das also ist die Summe aller Lehre im Alten Testament. Und darüber kann man lange nachdenken. Habe ich auch gemacht. Hört sich doch ganz klar an und scheint im ersten Moment doch sogar machbar, oder? Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Behüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Eigentlich wollen wir das alle, wenn wir Christen sind. Gefühlte tausendmal später und gefühlte tausend Niederlagen später hörte ich entnervt damit auf, diese Anweisungen, diese Gesetze Gottes aus dem Alten Testament erfüllen zu wollen. Irgendwie hat das bei mir nicht geklappt. Das ganze Gute, was ich mir vorgenommen hatte, die ganzen guten Taten, den Frieden, den ich gesucht habe und dem ich nachgejagt bin, irgendwie habe ich das alles nicht so auf die Reihe gekriegt. Das konnte für mich so nicht sein. Und da fiel mir mein Jesus ein und noch viel besser. Mein Jesus, der hatte nämlich 365 Mal im Neuen Testament gesagt, fürchtet euch nicht. Und dann habe ich erstmal damit angefangen, den Willen Gottes zu erfüllen, indem ich mich in Zukunft nicht mehr gefürchtet habe. Das war schon mal ein Schritt nach vorne. Das hat mir auch tatsächlich weitergeholfen, denn ich habe für mich angstfrei die Bibel weiter erforscht und ich wollte herausfinden, ob es im Neuen Testament auch eine Zusammenfassung aller Zusammenhänge geben würde. Und ich habe für mich Erstaunliches herausgefunden. Und dabei hat mir geholfen, die Dinge nicht mehr so sehr aus meiner eigenen Perspektive zu sehen, sondern vielmehr die Sachen aus der Sicht Gottes zu betrachten. Denn eins hatte ich schon bald gelernt, Angst führt eher und viel mehr zur Trennung als zum Beispiel Hass oder andere negative Dinge. Und darüber war ich mir auch schon sehr bald nach meiner Bekehrung sicher, Gott wollte keinen Abstand zu mir, sondern innige Gemeinschaft. Das war sicher auch die Sicht Gottes, der Menschen ja gemacht hatte, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Erinnern wir uns an den Beginn des Alten Testaments. Lasst uns Menschen machen. Belauschen wir doch mal das entscheidende Gespräch zwischen Gott und seinem Sohn, so wie ich es mir mal vorgestellt hatte, nachdem ich die Bibel gelesen hatte. Und ich kann sagen, das ist jetzt nicht biblisch, was ich sage, aber das entspricht so meinen Vorstellungen. Und weil wir hier unter uns sind, kann ich das einfach mal so locker und leicht rüberbringen. Da sagte Gott zum Beispiel, Jesus, mein lieber Sohn, die Menschen schaffen es nicht allein. Sie irren umher und scheitern selbst ständig an sich selbst. Es gibt nur eine Lösung. Einer von uns muss auf die Erde runter, zu meinem Volk gehen und den Abstand auflösen. Du musst ihn von meinem Reich erzählen und wie ich es gemacht habe, mir gedacht habe, sie zu erlösen. Erzähle ihnen von Gnade, von Vergebung, von Barmherzigkeit, von Sanftmut und Demut und zeige ihnen, wie ich Gott wirklich bin. Lebe du bei ihnen und verhalte dich so, dass wer dich sieht, gleichzeitig in dir mich sehen kann. Und vielleicht hat Jesus dann gefragt, ja, alles gut und schön, ich will es ja auch machen, aber ich kenne doch die Menschen. Was ist denn, wenn sie mir nicht glauben? Und da hat Gott gelächelt, denn er kannte natürlich seine Pappenheimer auch. Und er sagte, dann mach sie einfach gesund. Das hat mich sehr angesprochen. Dann mach sie doch einfach gesund. Wie bin ich denn nun auf dieses Gespräch und den Inhalt gekommen? Nun, das Neue Testament bringt diese zwei Dinge immer wieder zur Sprache und immer wieder auf diese beiden Sachen zusammen. Verkündigung und Gesundheit, gesund machen. Reich Gottes und Heilung der Menschen gehört zusammen. So oft man die Bibel liest, man kommt immer wieder auf diese Stellen. Und damit wir vielleicht mal ein paar Kostproben bekommen von dem, was wir alle wissen, aber vielleicht, was einem oder uns gar nicht so bewusst ist, habe ich mal ein paar Kostproben herausgesucht. Fangen wir vorne an, im Neuen Testament, bei Matthäus, da geht es los. Ihr erinnert euch sicherlich, Matthäus geht los mit Jesu Taufe, danach kommt dann Jesu Versuchung. Und dann geht es mit unserem Thema auch schon los. In Matthäus 4, Vers 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Danach kam die Berufung der ersten Jünger, immer noch Matthäus 4. Dann zog er weiter in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und verkündigte die frohe Botschaft vom Reich. Auch heilte er allerlei Krankheiten und Gebrechen im Volk. Dann kommt die Bergpredigt bei Matthäus mit den Seligpreisungen und mit dem Vater unser. Und siehe da, hatten wir schon gesprochen, dein Reich komme, heißt es im Vater unser. Und kurz danach kommt die berühmte Stelle, die wohl alle Christen kennen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Es geht noch weiter, kommen wir nachher drauf. Worte vom Reich Gottes tauchen dann noch mehrmals auf. Alle hervorheben möchte ich noch nicht. Aber Folgendes, die Aussendung der Jünger Jesu. Die können wir auch dort lesen. Jesus sagt zu ihnen, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund. Und, kommen noch Sachen hinterher. Gehen wir mal von Matthäus zu Lukas hinüber. Lukas 4, Jesus in Kapernaum. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt worden. Und Lukas 8, die Jüngerinnen, Jesus, das Kapitel überschrieben. Und es begab sich danach, dass er durch die Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 Jünger waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte. Dann kam die Aussendung der 12 Jünger, vielleicht für uns als Nachfolger Jesu Christi, von besonderem Interesse. Und er sandte sie aus, also Lukas 9, und er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Steht da wörtlich, egal welche Übersetzung. Und Lukas 9, Vers 6 berichtet dann von dem Ergebnis. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Dann kommt wieder eine Geschichte, die wir alle kennen, die Speisung der 5000. Sie beginnt folgendermaßen. Und er ließ sie zu sich kommen und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Da waren 5000 Männer mit Frauen und Kindern zusammen, sicherlich 10.000 oder 15.000. Und Jesus machte gesund, die der Heilung bedurften. Alle sprechen immer von dem Wunder, 5000 Menschen zu verpflegen. Aber so viele Menschen, die da krank waren, gleichzeitig so gewissermaßen im Vorübergehen Heilung zukommen zu lassen, gesund zu machen, wird nicht so oft drüber gesprochen. Nun, die Geschichte geht ja noch weiter. Nachdem die 12 Jünger mal ausgesandt worden sind, gab es in Lukas 10 auch die Aussendung der 72 Jünger. Und Jesus gab ihnen mit auf den Weg. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und dann sagt Jesus in Lukas 11 den Jüngern, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Wir hören hier ganz deutlich, wie das Reich Gottes nicht mehr nur nahe ist, wie am Anfang der Predigt, sondern bei den Menschen angekommen ist. Das Reich Gottes beendet die Macht der Finsternis und manifestiert sich für alle sichtbar durch Jesus Christus, der hier die krankmachende Macht der Finsternis austreibt. Kommen wir aber nochmal zu dem Grundgedanken zurück. Ich meine die Verbindung der zwei Dinge, die Jesus als seinen Auftrag beschreibt. Das Reich Gottes und Heilung von Kranken. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, sagt Jesus, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich frage mich tatsächlich dabei, ob wir wirklich an Jesu Rede geblieben sind, ausdauernd und zielorientiert, oder ob wir vielleicht schon zu früh abgebogen sind, weil uns ein Teil seiner Rede zu schwer oder nicht mehr zeitgemäß erschien. Ich meine die Krankenheilung, die mit der Verkündigung des Reiches Gottes noch bei Jesus und seinen Jüngern ganz offensichtlich der Regelfall und nicht die Ausnahme waren. Die wahre Frage, die ich mir dabei selbst stellte, haben wir deshalb in unseren jahrelangen Evangelisationsbemühungen und den unzähligen Versuchen, neue Gemeindemitglieder zu gewinnen, haben wir deswegen nur so spärlichen Erfolg gehabt, weil wir von diesen beiden Auftragsbestandteilen Jesu eventuell die eine sehr vernachlässigt haben. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, diese Bemühungen, die ja immer noch hochaktuell sind, auf eine neue Schiene zu stellen, die Verkündigung des Reiches Gottes und damit einhergehend den Menschen Heilung zu bringen. Wieder darauf gekommen bin ich, als ich letztens die Predigt hörte, die sich mit dem blinden Bartimäus hörte. Bartimäus aus Jericho und seine Begegnung mit Jesus hatte Rolf uns vor Augen geführt. Und der Bartimäus erschrie laut, als er davon hörte, dass Jesus vorbeigehen würde. So laut, dass es allen schon peinlich und unangenehm war. Aber als Jesus ihn fragte, was er ihm tun sollte, da sagte er nicht, oh Jesus, du Sohn Davids, mache doch bitte, dass ich in den Himmel komme, mache ich, dass ich ins Reich komme. Nein, auf die Frage, was Jesus ihm tun sollte, sagte er, Rabuni, dass ich sehen werde. Das wollte er von Jesus haben. Rabuni ist so die Koseform von Rabbi. Rabuni, dass ich sehen werde, das wünsche ich mir. Das war doch berührend menschlich. Und da stand immerhin Jesus mit seinen Jüngern vor ihm. Und Jesus fing nicht gleich an, ihm vom Reich Gottes zu predigen oder mit der Lehre von Heilung zu beglücken. Was machte Jesus? Er heilte ihn einfach. Das eine berührend menschlich, das andere aber berührend göttlich. Und das Kapitel ist damit noch nicht zu Ende, für uns vielleicht wichtig. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Den hatte Jesus für sich gewonnen. Vielleicht auch ein Aspekt für uns als Nachfolger Jesus. Ich denke schon lange über den Zusammenhang von Verkündigung des Reiches Gottes und Heilung Kranker nach. Vielleicht sollten wir das mal gemeinsam tun. Was sollte uns davon abhalten? Die Machtfrage auf dieser Erde, die ist schon für ein für alle Mal geklärt worden. Jesus selbst sprach zu seinen Jüngern nach seiner Kreuzigung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das schließt nichts mehr aus. Und denken wir daran, Jesus ist die Wahrheit. Er sagt niemals etwas Falsches und was er sagt, das stimmt hundertprozentig. Weitergehende Gedanken über seine Vollmacht und die Jünger vom Reich Gottes zu predigen und Menschen zu heilen, finden wir bei Matthäus 10, bei Markus 6 und bei Lukas 9. Wie gesagt, die Machtfrage ist geklärt. Schauen wir doch mal nach. Nun, ich möchte so langsam zum Schluss kommen und komme aber noch mal zu meinem vorherigen Gedanken. Ganz real und körperlich, das empfinden wir alle und erleben alle, leben wir tatsächlich im Reich der Finsternis. Das ist wohl so. Aber unser rechter Aufenthaltsort soll das Leben im Geiste sein. Und damit ist unser Aufenthaltsort das Reich der Himmel, das Reich des Sohnes seiner Liebe, das Reich Gottes. Da gehören wir hin, da sollen wir sein, da sollen wir leben. Wir sind deshalb gut beraten, wenn wir uns genau mit dem Reich Gottes, dem Reich der Himmel, beschäftigen, um genauestens zu wissen, was für uns vorgesehen ist, wie man sich im Reich Gottes verhält, was man den Menschen von seinem Reich erzählt und was man vom Reich Gottes weitergibt, wie man da reinkommt, wie man dort komfortabel lebt und welche immensen Vorteile da sind, dort zu leben. Eine Konkordanz ist aber eine große Hilfe, um alle Stellen zu finden, die in der Bibel vom Reich Gottes und dem Reich der Himmel erzählen. Ich habe mich wochenlang, ja monatelang mit diesem Thema beschäftigt, als ich so krank war. Es war nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Und dieses Nachsuchen über die Konkordanz in der Bibel nach den einzelnen Stellen vom Reich Gottes, die wurden mir immer spannender, immer interessanter und führten mich zu einer tiefgehenden Entspannung, zur inneren Ruhe und innerem Frieden. Es ist tatsächlich so gewesen, als ich mit dem Herzen operiert wurde, da lag ich im Vorbereitungsraum unten vorm OP, da kam eine junge Schwester auf mich zu und sagte, na, haben Sie Angst? Und ich sagte so ganz ruhig, aus tiefem Herz und tiefer Überzeugung, nein, kein bisschen, ich bin ganz ruhig. Ja, sagt sie, merke ich schon, ist ja toll. Erinnert ihr euch noch an den Beginn der Predigt? Die Empfehlung Jesu für die Menschen, die ihm bei der Bergpredigt zugehört haben, für die Jünger und Jesu wohl auch für die Jünger Jesu eine Dienstanweisung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Zugegeben, wenn man da genauer hinguckt, hier ging es im Zusammenhang erstmal um die Versorgung der Menschen, um ihre Sorge nach Essen, Trinken und Kleidung. Und allein über diese Stelle könnte man stundenlang predigen. Aber da war er wieder, mein Wunsch nach einer kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Und da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Da kommt man dann zwar ganz schnell zur Erkenntnis, dass zusätzlich auch noch die Gerechtigkeit Gottes hinzugetan werden muss, damit der Lebensentwurf gelingt und man auf dem richtigen Weg ist. Die Gerechtigkeit Gottes erkennen, annehmen und dann die Gerechtigkeit Gottes sein. Dazu könnte man 1 bis 5 Predigten machen, soll aber heute nicht unser Thema sein. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber mit angeführt haben. Aber die Versorgung der Menschen, machen wir uns nichts vor, ist ein fundamentales Thema. Wer sich allein darum ständig sorgen muss, der kann schon alleine aus diesem Grunde manchmal krank werden. Deshalb ein wichtiges Thema aus immerhin einem der fundamentalsten Stücke der Bibel, der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Nun, und damit wir das nun nicht ins falsche Halsloch bekommen, fühlte sich Paulus im Römerbrief dazu berufen zu schreiben, was das Reich Gottes nicht ist. Das Reich Gottes, schreibt Paulus, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist die genaue Beschreibung, was Gottes Reich nicht ist und was es ist. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Danach sollen wir Menschen zuallererst trachten, damit uns die Segnungen für unser Leben nicht ständig neu erkämpft werden müssen, sondern wir uns einfach diese Sachen so zufallen lassen. Denn so ist es von Gott geplant gewesen und es ist immer noch. Hört sich einfach an, oder? Ist auch einfach. Für viele Menschen ist das aber zu einfach und damit kaum zu glauben. Aber wer darauf nicht eingeht und meint, darauf verzichten zu können, der verbleibt damit vielleicht sogar im Reich der Finsternis. Wir sind gut beraten, den Worten der Bibel zu folgen und was wir uns nicht denken können, einfach mal im Glauben annehmen können. Gnade ist immer ganz einfach, sonst wäre es keine Gnade, sondern etwas anderes. Gnade ist ein Geschenk und Geschenke muss man nicht erarbeiten. Da habe ich oft gehört, wenn ich so mal mit Nichtchristen gesprochen habe, ja, einfach nur glauben, du hast ja deinen Glauben, aber ich habe diesen Glauben nicht. Was dann? Nun, man darf Jesus einfach im Gebet um genau diesen Glauben bitten, um mehr Glauben, um mindestens so viel Glauben, dass man, den man für diese Worte braucht. In der Bibel gibt es in der Bibel gibt es, Boris Becker würde sagen, so gewisse Big Points. Das sind die Worte, die einfach unheimlich wichtig sind für das eigene Leben, um Grunderfahrungen im Reich Gottes zu machen. Eine davon lautet, Jesus spricht, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Für mich waren auch noch folgende Worte eine der wichtigsten Worte meines Lebens. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe damals genug Glauben gehabt, Jesus als meinen Herrn anzunehmen und diesen Weg für mich auszusuchen. Und so kann ich aus eigener Erfahrung Zeugnis geben und sagen, dass Jesus nicht nur der Weg zum Vater ist, sondern bereits mit dem ersten Schritt, mit der Bekehrung, das Himmelreich für mich erreicht war. Ich war, wie die Bibel es mir später vermittelt hat, von Gott errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und ich war versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich war angekommen. Nun, ich hoffe, ich habe euch, liebe Geschwister, ein bisschen neugierig gemacht, in der nächsten Zeit mehr darüber zu hören oder zu erfahren. Vielleicht sind heute Morgen ja auch Gäste hier, die nach der Predigt vom Reich Gottes sagen, das möchte ich auch haben, da möchte ich auch zugehören. Dann darf derjenige zu mir kommen, jetzt oder nach der Predigt, und wir werden gemeinsam sehen, dass jeder so schnell wie möglich in das Reich Gottes erfahren kann. Der liebe Reinhard, mein Gideon-Bruder, hatte mir vorhin in der Vorbereitung gesagt, dass sie beim letzten Einsatz der Gideons wieder Leute gehabt haben, die sich bekehrt haben. Preis dem Herrn. Und ja, ich denke, es ist eine unserer vornehmsten Aufgaben, immer und überall genau dafür zur Verfügung zu stellen, Menschen zu helfen, nachdem wir ihnen über das Reich Gottes erzählt haben, in dieses Reich auch hineinzukommen. Und denkt immer daran, Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und wenn jemand Gebet haben möchte für Heilung, für Gesundheit oder um in das Reich Gottes zu kommen, er ist gerne aufgerufen, mich nachher anzusprechen oder auch jeden anderen in dieser Gemeinde. Denn ich denke, jeder kann hier sein ganz persönliches Zeugnis geben. In diesem Sinne, Amen. Amen.